Oder Moin. Sagt man hier auch Moin manchmal? Ja? Nein, hier nicht. Münsterländer sagen nicht Moin. Wir sind so der nördlichste Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Bei den Niedersachsen, bei uns darf man noch Moin sagen. Schön, wieder hier zu sein. Ich war schon über ein Jahr nicht hier, weil viel eingebunden bei uns. Und Anfragen kommen von Alfred immer. Muss immer absagen, weil dir doch einfach sehr viel los ist. Und dann rief Tina irgendwann letztens an und sagte, ja, die vermissen dich schon so langsam. Das ist immer so schön zu hören. Wenn man vermisst wird, ist es immer besser, als wenn man froh ist, dass er nicht kommt. Und genau. Und dann sagte sie so, ja, Einzelne sagen so, wenn der Rudi kommt, der pusht uns immer so gut. Und dachte, ja, gut, dass das auch noch so ankommt. Und dann dachte ich, da kann ich heute richtig liefern. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ist sehr aufrüttelnd. Und ich habe erstmal die Frage, wer ist denn heute bereit zur Veränderung? Ihr müsst nichts zeigen. Wir sind immer bereit zur Veränderung. Yes, da hinten die ältere Generation, die stehen da auf und machen das. Ja, sehr schön. Wer ist bereit zur Veränderung? Es gibt ja so eine Grafik, ne? Die geistert so im Internet seit vielen Jahren rum und dann ruft jemand und sagt, wer will Veränderung? Und alle machen die Hände hoch. Und wer ist wirklich bereit, den Weg der Veränderung zu gehen? Dann sind es nur 2, 3. Und ich glaube, das ist manchmal im Leben so, ne? Wir wollen alle Veränderung, wir wünschen uns Veränderung, aber solange es nicht mich selbst betrifft, ist das einfacher, würde ich mal zumindest sagen. Und Veränderung ist auch nicht immer leicht, auf gar keinen Fall. Und ich möchte heute mit einem Gedanken starten, der vielleicht etwas ungewohnt ist, aber der mich in letzter Zeit wieder neu sehr stark beschäftigt. Und die Aussage, die hat ja Micha schon getätigt, aber ich möchte heute die Aussage treffen, dass Jesus dich retten möchte. Jesus möchte dich retten, auch wenn du schon lange Christ bist. Oder vielleicht sogar gerade, weil du schon lange Christ bist. Und ich erkläre es dir. Also, du kannst seit Jahren glauben, du kannst schon ewig die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wie würden die Jugendlichen sagen heute, du bist safe, du bist gerettet, alles gut, du hast deine Versicherung abgeschlossen. Du kannst auch in der Gemeinde sein. Du kannst auch richtig im Dienst stehen, kannst auch dich total engagieren, auch ehrenamtlich, auch bei der Wahlrettung oder was weiß ich irgendwo. Du kannst sogar in der Leitung sein, du kannst sogar Teams leiten, du kannst in der Verantwortung stehen. Und gleichzeitig kann es sein, dass du innerlich feststeckst. Und vielleicht kennst du das, gerade wenn du seit Jahren unterwegs bist, wo du merkst, ich funktioniere. Aber, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich bin müde. Du glaubst, aber du fühlst dich gleichzeitig leer. Und nach außen, da sieht alles richtig gut aus. Aber ganz innen drin, da ist Druck, da ist Unruhe und da ist vielleicht auch Chaos. Und ich habe festgestellt, das Verrückte ist, gerade bei uns Christen, wir lernen sehr schnell und sehr oft, wie man Christ ist. Aber wir lernen nicht immer wirklich, wie man wirklich frei wird und frei lebt. Wir lernen, wie man Christ ist, wie man sich nach außen darstellt, aber nicht, wie man wirklich frei ist. Und ich würde behaupten, dass viele Christen nicht frei sind. Und diesen kontroversen Gedanken möchte ich euch heute in die Predigt einladen. Deswegen auch der Titel, es geht im Christsein mehr darum, als nur gerettet zu sein. Es geht darum, dass wir frei sind, innerlich frei sind. Wir leben in einem freien Land, wir dürfen uns hier frei heute treffen. Aber innen drin, und gut, dass wir nicht so in das Innere eines jeden Menschen gucken können, weil das würde uns, glaube ich, massiv überfordern. Aber wenn du so ganz ehrlich, so zu dir selber ehrlich bist, dann stellst du vielleicht manchmal so fest, das passt mit dem Innen und Außen nicht so ganz gut zusammen. Und wir sind alle immer sehr, sehr gut darin, so unser Sunshine-Face aufzusetzen. Sonntags ist immer alles gut, ne? Ich weiß nicht, wie es hier im Münsterland ist. Vielleicht seid ihr da auch ein bisschen ehrlicher unterwegs. Aber es gibt ja schon auch so die Tendenz, wie geht's dir? Gut. Wie ist alles? Hey, nice. Super. Klappt alles. Und naja, man möchte auch nicht jedem sofort das ganze Leben offenbaren. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Und es ist nicht jeden Tag alles so leicht. Und es gibt auch Phasen im Leben, die bringen dich am Rand deiner Tragfähigkeit. Und deswegen auch heute der Gedanke, mehr als gerettet. Es gibt in der Bibel eine Geschichte im Neuen Testament, an der möchte ich heute so ein bisschen lang gehen. Und da geht es um einen Mann, der feststeckt, wie der Wal. Wir haben es ja nicht abgesprochen, ne? Das wird heute so der Wahlsonntag bei euch, habe ich gerade gehört, ne? Komm, diesen Witz darf ich ja machen, ne? Lacht ihr aus Münsterländer auch so manchmal, so während der Predigt? Nein? Nein, gar nicht so, okay. Also wir lachen bei uns im Gudi immer sehr viel. Ich mag es auch immer gerne, mal so ein paar Spitzen zu setzen. Wenn das stört, wir können nachher mal einfach reden. Ich meine, dass ich, ja, okay. Die Situation ist in Johannes 5. Und in Johannes 5 lesen wir diese Situation um diesen Mann, der da am Teich Bethesda liegt. Wenn du lange Christ bist, kennst du die Geschichte schon, hast bestimmt schon einige Auslegungen dazu gehört. Ich will das gar nicht so auslegen, ich will einfach diese Geschichte einfach nehmen und für mein Thema nutzen. Dort heißt es, in der Stadt befinden sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Und er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Lasst das mal so ein bisschen wirken. 38 Jahre krank. Das ist ein Mann, der liegt an diesem Teil, sagt 38 Jahre. 38 Jahre, das ist fast so alt, wie ich bin. Ne? Ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt. Ich habe heute von einer älteren Schwester heute ein sehr gutes Kompliment gekriegt. Sagt so, Rudi, ich habe dich fast gar nicht erkannt. Du siehst so jung aus. Was meinst du, meine Brust ist angeschwollen. Ich fahre nach Hause heute. 38 Jahre liegt dieser Mann an dem Teich. Oder 38 Jahre, nein, wir wissen nicht, ob er 38 Jahre an dem Teich liegt, aber 38 Jahre war er schon krank. Und das ist eine lange Zeit. Ich hatte letztens so 4-5 Wochen mit so Hals-, Nacken-, Wirbelblockaden zu tun. Das kam mir wirklich auch wie 38 Jahre vor. Und 38 Jahre hast du da irgendwie ein Leiden, du kannst nicht aufstehen. Ich weiß gar nicht, ob man dann noch irgendwie Hoffnung hat. Ne? Und die Lebenserwartung damals war wahrscheinlich auch nicht so hoch wie heute. Der war schon eigentlich so ziemlich am Ende. Aber dieser Mann, der war nicht tot. Er lebt, aber er kommt nicht voran. Und das Interessante in dieser Situation ist ja, wir lesen dort, das ist dieser Teich Bethesda, die haben dort Säulenhallen umgeben, viele Kranke lagen in diesen Hallen. Das heißt, dieser Mann war umgeben von Religion, er war umgeben von Christen, er war umgeben von Menschen, die glauben. Er war umgeben von Hoffnung, weil da kamen ja viele Kranke hin und die sind, denke ich mal, nicht alle krank geblieben, sondern die sind ja gesund geworden. Warum sollten sie denn dorthin kommen? Und dieser Mann, der ist auch umgeben von anderen Menschen, ganz offensichtlich. Und trotzdem für ihn selbst gar keine Veränderung. Für ihn selbst gar kein Fortschritt. Für ihn selbst gar kein Durchbruch. Und ich glaube, dass das viel näher an uns ist, als wir denken. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Du glaubst, du bist dabei, du bist in deiner christlichen Bubble, in deiner Gemeindebubble, du bist im System. Aber innerlich trittst du vielleicht manchmal auf der Stelle. Du drehst dich vielleicht im Kreis. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, du betest, aber du kommst nicht wirklich weiter. Genau wie dieser Mann im Bibeltext. Er war ja nicht außerhalb vom System. Er war ja nicht so wie die Aussätzigen vor den Stadttoren, wo keiner mit denen irgendwie was zu tun war. Er war mittendrin. Und trotzdem nicht frei. Und ich glaube, viele Menschen leben genauso. Viele Menschen, viele Christen leben genauso. Sie funktionieren. Wir glauben. Wir sind Teil von Kirche, von Gemeinde, von Diensten. Aber innerlich blockiert, müde, gefangen in Mustern, gefangen in Opferhaltungen. Oder? Das andere Gegenteil, wir leben in einer Leistungsgerechtigkeit. Wir denken, okay, wenn wir viel tun, wenn wir viel leisten, dann guckt Gott auf mich und sagt, hey, du tapferes, du fleißiges Bienchen, das ist gut. Also machen wir noch mehr. Und am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, haben wir trotzdem das Gefühl, wir sind nicht so wirklich frei, wir sind so wirklich blockiert. Und dann sagen wir manchmal anderen, und ich habe das selbst auch schon Menschen gesagt, auch meinen Kindern gesagt, leider würde ich heute nicht mehr so sagen, oder man sagt es zu sich selbst, du musst dich doch einfach mehr zusammenreißen. Jetzt lass das doch nicht alles so an dich ran. Reiß dich doch mal zusammen. Den Satz schon mal in Filmen gehört oder so? Aber es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengst, sondern es geht darum, dass du frei wirst. Und ich kenne das selber auch. Also ich spreche hier nicht über etwas, was ich so in der Theorie weiter sage. Das ist alles das ist ein Thema, was mich selber sehr beschäftigt, wo ich selber auch komplett durchgehe. Und es ist nicht so, dass ich das komplett so für mich erschlossen habe. Aber ich gebe die Erkenntnisse, die ich selber für mich habe, immer gerne weiter. Und Gott sagte zu mir, Rudi, es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengst, dass du mehr machst, sondern es geht darum, ich will, dass du frei wirst innerlich. Und in dieser Geschichte gibt es einen Wendepunkt, Gott sei Dank. Und dass der Wendepunkt ist, als Jesus kommt. Jesus kommt zu diesem Mann und er hört von diesem Mann, er sieht diesen Mann. Und das Gute ist, Jesus kommt ja in diese Situation da rein. Da sind viele Kranke, da sind wahrscheinlich auch viele gelehrte Menschen. Und Jesus geht aber zu diesem Mann. Jesus geht nicht zu den Starken. Jesus geht nicht zu den Menschen, die da alles scheinbar im Griff haben, die da jetzt ganz viel geleistet haben. Sondern, so wie du in deinem Vers auch hatte, der Sohn kam, um das Verlorene zu retten. Sondern Jesus geht zu dem Menschen, der feststeckt. Und wir lesen das hier. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ich meine, ich fand das erstaunlich, wenn man darüber mal nachdenkt. Jesus sieht diesen Mann. Er hört, Mensch, der ist 38 Jahre schon krank. Der kommt nicht voran, der steckt fest. Und Jesus sagt, ja, okay, ich gehe hin, ich sehe ihn. Und Jesus stellt ihm die Frage, willst du gesund werden?
Ja.
Ja, ist okay. Und ist die Frage, ich habe mich gefragt, was hat dieser Mann wohl gedacht? Es ist ja offensichtlich, oder? Warum fragt Jesus das? Weil er nicht weiß, will der eigentlich gesund werden? Ich meine, wenn der so ein bisschen zynisch wäre, der Mann, würde er sagen, nö, eigentlich finde ich das ganz gut so mit dem 38. Ich liege hier nur so zum Spaß und freue mich daran, wie andere gesund werden und ich weiter krank bleibe. Die Frage ist, warum hat Jesus ihn gefragt, willst du gesund werden? Und Jesus hat ihn gefragt, weil er ihn herausfordern will. Und ich finde diese Frage super spannend, weil wenn ich sie nämlich auf mich beziehe, dann ist das die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Willst du wirklich Veränderung? Willst du wirklich Veränderung? Das ist das, was Jesus fragt. Oder hast du es dir schon eingerichtet? Oder hast du dich mit deiner Situation schon abgefunden? Ich meine, 38 Jahre krank, ja? Da kannst du doch irgendwie schon die Hoffnung verlieren. Das wäre ja nur allzu menschlich, oder? Wir haben doch schon gleich viele Menschen für ihn gebetet. Viele Menschen schon Hand aufgelegt, was auch immer. Und es ist nichts passiert. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und ich nehme diese Frage so für mich und sage, wenn Jesus kommt nicht und sagt, hey, ich stülp dir mal Veränderung rüber, sondern Jesus fragt, willst du wirklich Veränderung. Weil es ist ja so im Leben, manchmal gewöhnen wir uns an unsere Muster. Wir gewöhnen uns an unseren inneren Zustand und ich habe das festgestellt, wir bauen uns so ein Leben um unsere Unfreiheit herum. Ich habe das vor ein paar Wochen an Folgendes so gemerkt, ganz praktisch. Ich hatte ja Hals-Nacken-Probleme. Ein Freund von mir, der ist Osteopath, da gehe ich immer hin. Und dann sagt er zu mir, ja, guck mal nach links. Sag ich, ja, kein Problem. Er sagt, guck mal nach links. Ich sage, ja, mach ich. Ich habe das gar nicht gemerkt. Er sagt, du drehst dich nach links. Ich sage, ach so. Er sagt, du musst das so können. Das konnte ich nicht. Ne? Dann habe ich das gemacht. Das waren so Knatschgeräusche. Ich dachte, Alter, das hört sich an wie so eine alte quietschende Tür, die mal geölt werden muss. Aber dann habe ich einfach gemerkt, du gewöhnst dich manchmal an einen Zustand, Und du findest so Workarounds. Ist ja kein Problem, ich kann mich ja auch so, aber dafür bin ich nicht gemacht. Mein Körper ist nicht dafür gemacht, wenn er nach links gucken soll, dass er sich immer, dass der ganze Körper sich dreht. Hat er mir das anhand einer Wirbelsäule erzählt und hat mir gesagt, Rudi, du wirst alt, das Verschleiß. Fand ich jetzt auch nicht so nice. Aber wir gewöhnen uns an unseren inneren Zustand und wir bauen uns ein Leben um unsere Unfreiheit herum. Und deswegen kannst du manchmal so lange in einem Zustand leben, dass er sich irgendwie normal anfühlt, obwohl er dich bindet, obwohl er nicht gut für dich ist, obwohl er vielleicht auch toxisch für dich ist. Und deswegen fragt Jesus diesen Menschen, willst du wirklich gesund werden? Willst du Veränderung haben? Was glaubt ihr, wie dieser Mann reagiert hat? Natürlich hat er geschrien, ja sicher, endlich bist du da. Du bist der Messias, du bist der Retter, jetzt wird alles gut. Das ist das, was er gerufen hat, oder? Nein, ihr habt schon gespickt. Da steht es anders, was? Ja, ist mir klar. Ja, ich finde das ganz interessant, wie er antwortet, weil er antwortet und sagt, ach Herr, entgegnet der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Und wenn sich das Wasser bewegt, versuche ich es lieber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Was hier passiert ist, er erklärt sein Problem. Er antwortet nicht auf die Frage von Jesus. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und Jesus erwartet ja oder nein. Und dieser Mann sagt, ach Herr, wenn du wüsstest, ich liege hier schon so lange, ich habe hier niemanden, die kümmern sich hier alle nicht um mich. Guck dir mal die ganzen Christen hier rum an, keiner kümmert sich um mich. Ja, und dann gibt es, das Wasser bewegt sich manchmal, dann versuche ich das alleine und dann kommen dann immer irgendwelche, die sind schneller als ich. Ich werde hier mega gemobbt an diesem See, an diesem Teich. Und ich glaube, das kennen wir auch. Da brauchen wir gar nicht so auf den Mann gucken. Ne? Also wir erklären auch oft so unser Problem. Gott stellt uns vielleicht die Frage, so im Inneren, in einer stillen Zeit oder wo auch immer, wie das bei dir aussieht. Und Gott fragt dich, hey, Rudi, willst du Veränderung? Dann sage ich, ja, puh, wenn du wüsstest. Siehst du nicht meine schwere Situation? Siehst du nicht in der Gemeinde, welche Probleme wir haben? Siehst du nicht auf der Arbeit? Siehst du nicht meine Familie? Siehst du nicht mein Leben? Und dann fangen wir an zu erklären, dann fangen wir an zu analysieren, dann fangen wir auch an, Argumente zu sammeln und mit Gott zu diskutieren und zu begründen, was ja alles generell kein Problem für Gott ist. Und ja mit Mose auch generell diskutiert im Alten Testament. Aber was hier passiert ist, wir gehen keinen Schritt, wir entscheiden uns nicht, wir bleiben auf der Stelle hängen. Oder wir fangen dann an, vielleicht irgendeinen Dienst zu starten und zu machen, aber wir gehen keinen richtigen Schritt in der Frage, willst du wirklich Veränderung? Und so ist das auch bei diesem Mann, der gar nicht so weit weg von mir ist und vielleicht auch gar nicht so weit weg von dir ist. Und Jesus fordert ihn dann auf und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich finde das voll gut, dass Jesus hier gar nicht großartig diskutiert. Weil Jesus hätte ja mit diesem Mann diskutieren können. Dieser Mann sagt, naja, meine Situation super schwer, keiner hilft mir, immer bin ich alleine. Und wir würden das heute so mit dem Hashtag Opferrolle bezeichnen. Ne? Und Jesus hätte ja sagen können, hey, ja, ich verstehe das, wenn du so jetzt, wo du sagst, so einfach ist das bei dir nicht, 38 Jahre, ne? Weil der empathische Jesus hätte ja so sein können, sagen, ja, 38 Jahre, du hast es echt nicht einfach in deinem Leben, du hast es echt sehr, sehr schwer. Was machen wir denn da? Nein, Jesus sagt, lässt sich gar nicht auf eine Diskussion ein, Jesus sagt, er spricht und es passiert etwas. Und dieser Mann muss reagieren. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das finde ich auch interessant hier. Ne? Jesus spricht und es passiert etwas. Kennt ihr das irgendwoher aus der Bibel? Ganz am Anfang. Ne? Gott spricht und es passiert etwas. Und sie sehen, dass derselbe Gott hier am Wirken ist. Und ich habe festgestellt, Freiheit beginnt nicht damit, dass du alles verstehst, sondern dass du einen Schritt gehst. Er hat diesem Mann nichts großartig erklärt und hat gesagt, ja, pass mal auf, du kannst mir vertrauen. Und weißt du, ich habe hier diese Heilungskräfte von Gott. Ich bin nicht von dieser Welt, ich bin übernatürlich. Gott, Jehova, Jahwe, kennst du aus dem Alten Testament und so. Und dann hat er, der hat es verstanden. Jetzt diese Kraft. Jetzt hat ihm nichts erklärt, sondern er hat gesagt, steh auf und geh. Und das Ergebnis ist, im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Ist schon krass, oder? Ich finde, wenn man das so leicht man überliest das immer so leicht, diese ganzen Wunder in der Bibel, man liest die so leicht und denkt, ach, in meinem Leben irgendwie gar nichts zu tun. Das war damals. Heute ist das irgendwie alles schwerer und nicht so einfach. Jesus spricht, dieser Mann reagiert und dann passiert es. Nach 38 Jahren bewegt er sich. Nach 38 Jahren steckt dieser Mensch nicht mehr fest. Und er ist nicht mehr passiv, sondern er ist aktiv. Weißt du, Jesus bringt diesen Mann in Bewegung. Und Jesus möchte auch dein Leben in Bewegung bringen, egal wie fest du gerade steckst, egal wie schwer und aussichtslos deine Situation ist, egal was du in deinem Leben schon erlebt hast, egal was für ein Paket du mit dir trägst, wie schwer dein Rucksack ist. Jesus möchte in dir nicht nur dein Problem nehmen, sondern er möchte dich in Bewegung bringen. Weil er ein Gott der Bewegung ist. Und da sind wir wieder bei uns. Und ich glaube, es geht heute auch nicht immer darum, alles bis ins kleinste Detail zu verstehen und zu argumentieren und zu erklären, sondern manchmal ist es einfach dran, einfach einen Schritt zu gehen. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich vielleicht Angst habe. Auch wenn ich vielleicht da komplett aus meiner Komfortzone gehe. Aber wenn Jesus dich ruft und Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte. Und diese Matte hat ja auch sehr viel Symbolkraft. Er lag sein Leben lang auf dieser Matte. Er sagt, hey, nimm dein Leben, steh auf, roll es zusammen und geh. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns? Ich habe das am Anfang schon gesagt, ich glaube auch wir Christen sind nicht immer automatisch frei. Ja, Jesus kam als Sohn Gottes auf diese Welt und hat uns versöhnt. Er hat den Geist Gottes wieder mit unserem Geist verknüpft. Das nennen wir Errettung. Wenn ich Jesus als meinen persönlichen Erretter annehme und erkenne, dass ich ohne ihn falsch auf dem Weg war, dann sage ich, Jesus, bist mein Retter. Ich glaube, ich lasse mich taufen. Hey, das ist so das normale Christenleben. Ich bin gerettet. Und dann denken wir, das ist alles so gut und dann geht alles so automatisch. Das geht nicht automatisch. Da fängt die Arbeit erst an. Der Missionsbefehl ist auch, geht hinaus, verkündet das Evangelium, erreicht die Menschen und dann lehret sie zu halten. Das ist, glaube ich, der schwierigste Part. Da geht es nicht um dann die Errettung zu erhalten, sondern das, was du ihnen lehrst, zu erhalten. Da geht es um Entwicklung. Und ich glaube, wir Christen sind nicht automatisch frei, weil wir tragen auch alle unsere Prägungen mit uns rum. Ganz stark durch unsere Familie. Weil wir mit denen ja halt viel zusammen sind, vor allen Dingen in den ersten Jahren. Und wenn Menschen zusammen sind, dann passieren da auch auf dem Weg Verletzungen. Und die tragen wir auch mit uns rum. Und dann entwickeln wir im Laufe der Zeit Muster. Muster, das sind die Dinge, die immer wieder passieren. Ich habe irgendwas erlebt, ich habe gelernt, darauf zu reagieren. Das hat mir gut oder nicht gut getan, wie auch immer. Und dann wiederholen sich diese Dinge. Das ist ein Muster. Und wir sind als Menschen generell sehr, sehr gut, als erwachsene Menschen sind wir sehr, sehr gut darin, das zu verstecken. Kinder können das nicht verstecken. Kinder sind ja immer so herrlich direkt. Sagen ja alles raus, was sie gerade denken, was sie sehen. So, ne? Und deswegen sagt Jesus auch, wir sollen bleiben wie die Kinder. Oder sein wie die Kinder. Ich glaube, er spricht ja den Punkt Ehrlichkeit, Authentizität an. Und ich glaube, Jesus will genau da ran in unserem Leben. Jesus will nicht an unser Verhalten ran. Jesus will nicht, dass wir immer mehr lernen, gute Menschen, gute Christen zu sein, sondern Jesus will immer an unser Herz. Jesus will immer an unser Innerstes. Und das beginnt nicht immer mit einem großen Wunder, wie wir das hier hatten. Manchmal ist das ein längerer Prozess, aber es beginnt immer mit einem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist, wenn Jesus dich fragt und sagt, willst du Veränderung? Und wenn du dann Ja sagst, dann ist das dein erster Schritt. Und ich stelle mal die Behauptung auf, ganz viele Menschen, ganz oft sagen wir zu dieser Frage, nein, ich bin nicht bereit. Guck dir mal meine Situation an. Oder ich habe Angst, wenn ich das Thema in meinem Leben jetzt aufrolle. Was meinst du, diese Matte, die ist 10 Kilometer lang. Da will ich nicht ran. Und die 30 Jahre, die ich noch habe, kriege ich auch noch so rum. Weil hat ja schon schließlich 40 Jahre so geklappt. Wird natürlich keiner so offen sagen, aber das ist das Verhalten, das wir oft an den Tag legen. Und Jesus sagt, hey, ich möchte daran und ich möchte mit dir gemeinsam daran. Jesus sagt, ich möchte, dass wir Heiligkeit neu verstehen. Als Christen werden wir auch als heilig bezeichnet. Was heißt denn eigentlich heilig? Heilig heißt für mich nicht, dass wir perfekt sind. Weil wir haben dieses Allerheiligste im Alten Testament vor Augen und jetzt wird dieser Begriff irgendwie mit uns im Neuen Testament in Verbindung gebracht. Und wir denken, heilig, nein. Wir sagen ja oft auch so umgangssprachlich, ich bin ja kein Heiliger. Und verknüpfen damit so Perfektion. Das meine ich, das glaube ich nicht, dass Heiligkeit so ist. Heiligkeit heißt nicht perfekt zu sein, heißt nicht alles im Griff zu behalten, sondern Heiligkeit bedeutet für mich in diesem Kontext frei zu sein. Abgesondert zu sein. Heiligkeit bedeutet, wir sind abgesondert. Es gibt in der Bibel diesen in 2. Korinther 5, Vers 17, meine ich, ist das, wo es darum geht, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist neu geworden. Also wir müssen das wirklich verstehen, das ist kein Upgrade. Das ist nicht, du hast dein Leben Version 1.0 gehabt und dann kriegst du dein Leben in der Version 2.0. Mit neuen Features. Und dieses Feature ist Jesus und der Heilige Geist, den du jetzt noch hast. Nein, das ist ein komplett neues Leben. Das Alte ist vergangen, das ist weg. Es ist komplett neu geworden. Und das ist, glaube ich, das, was wir oft nicht verstehen. Weil wir leben oft so, ja, wir haben unser altes Leben und dann haben wir ein Upgrade bekommen mit all dem Müll aus dem alten Leben. Aber der Bibelvers sagt, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Und das ist für mich in diesem Kontext auch eine Facette von Heiligkeit. Wir sind abgesondert von dieser alten Natur. Wir haben die Möglichkeit, in eine neue Natur reinzuwachsen, uns reinzuentwickeln. Die Frage ist, willst du gesund werden? Willst du Veränderung? Willst du in diesem neuen Menschen zu leben? Willst du dich auf den Weg machen? Und ganz oft entscheiden wir uns vielleicht auch unbewusst und sagen Nein und wundern uns, dass wir immer in diesem Kreis stecken bleiben. Dass immer wieder Muster wiederkommen. Dass immer wieder Schwere in unser Leben reinkommt. Oder wie auch immer. Jesus möchte, dass wir ganz werden. Heilig bedeutet ganz werden. Und vor allen Dingen echt werden. Und da spielt unser Inneres absolut mit. Also, manche Dinge sind nicht einfach nur geistlich. Sondern, ich sagte das schon, viele Dinge sind geprägt durch unser Umfeld, durch unsere Geschichte, Familie, Gemeinde auch sehr stark. Allein wenn du schon 10 Jahre, irgendwo 20 Jahre in einer Gemeinde bist, prägt dich das sehr, sehr stark. Und es ist ja auch so, dass unser Körper Dinge speichert. Unser Körper speichert auch all diese Erfahrungen in unserem Leben. Und da sprechen wir von Traumata, das ist ein ganz anderes Thema, aber da kann man sich auch mal sehr stark mit beschäftigen. Weil unser Innerstes reagiert dann auch darauf. Und wir denken ganz oft so, naja, diese körperlichen Probleme, die ich schon vielleicht seit Jahren habe, die haben mit meinem geistlichen Leben eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das separieren wir irgendwie. Weil das eine ist das Geistliche und das andere ist das Körperliche. Nein, aber wir sind geschaffen an Körper, Seele und Geist. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das alles zusammenspielt. Und unser Körper speichert all diese Erfahrungen, all diese Verletzungen, all diese Prägungen. Und dann lohnt es sich manchmal sehr, sehr tief auch nach innen zu gucken und sagen, woher kommt denn das alles? Und ich glaube, dass Jesus das auch nicht ignoriert. Und Jesus möchte genau da rein. Weil Jesus möchte uns frei machen. Nicht nur von körperlichen Symptomen, sondern ihm geht es viel, viel mehr um den inwendigen, um den inneren Menschen. Das ist alles ganzheitlich zu sehen. Wie sieht denn nun so der Weg in die Freiheit aus? Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen praktischer werden. Und Ich werde euch jetzt nichts Bahnbrechendes Neues erzählen. Absolut nicht. Vielleicht hast du da schon alles gehört. Aber wir sagen bei uns in Ostwestfalen oft, machen ist wie wollen, nur viel krasser. Man muss es dann auch machen, habe ich so für mich festgestellt. Ne? Und der Weg in die Freiheit fängt damit an, erstmal ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden zu sich selber und dadurch werde ich authentisch. Man spricht ja gerade in der heutigen Zeit über Authentizität, das ist ein hoher Wert. Wir mögen Menschen, die authentisch sind. Wenn du so mal hörst, wann wird positiv über Menschen gesprochen? Ja, der war lustig, der war so sympathisch, der war so richtig authentisch. Und ich glaube, jeder Mensch mag Authentizität. Niemand hat gesagt, Mensch, der war so doof authentisch. Ich hätte es lieber besser gefunden, wenn er mich angelogen hätte oder einen vorgespielt hätte. Wird doch niemand sagen. Ich sehe Entrüstung. Ist auch richtig. Deswegen, authentisch werden wir, wenn wir ehrlich werden. Und dann uns sie selber die Fragen stellen, wenn du heute damit anfangen willst. Und ich werde gleich auch noch die Möglichkeit dazu geben. Ich werde euch mal so ein bisschen herausfordern heute. Dass du dir die Frage stellst und sagst, wo in meinem Leben könnte es unter Umständen eventuell der Fall sein, dass ich nicht frei bin? Es kann ja sein, dass das auch auf mich zutrifft, oder? Oder dass du dir die Frage stellst, wo wiederholen sich Muster in meinem Leben? Wo reagiere ich stärker, als ich eigentlich will? Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Da nimmt man sich was vor. Kindererziehung ist immer das klassische Beispiel. Ich will ruhiger werden. So, wenn meine Söhne immer, ich will nicht so viel aus dem Nähkästchen erzählen. Nein, ich reg mich nicht auf, wenn sie das Geschirr nicht in die Spülmaschine stellen oder wenn sie dies machen. Nein, ich bleibe immer ruhig. Und zack, machen sie das und dann explodiert man irgendwie, ne? Oder zumindest innerlich. Manchmal lernt man das irgendwie so ein bisschen zu kaschieren, aber innerlich explodiert man schon. Und da habe ich mich auch irgendwann gefragt, ja, okay, du versuchst im Außen dein Muster irgendwie zu verändern, indem du sagst, ich will das nicht, ich muss mir das irgendwie antrainieren, ich will das nicht. Und dann hat mir irgendwann gesagt, das fängt ganz, ganz tief inneren an, dass du dir erstmal auf Reise machst. Und warum hast du dieses Muster überhaupt? Warum ist dir das überhaupt so wichtig? Warum ist diese Tat für dich wertvoller als die Beziehung zu deinen Kindern? Wenn du nachher im Himmel bist, wird Gott dann fragen, wer hat das Geschirr da in den Spülmaschinenraum schicken kommt? Oder wird er dich fragen, wie war deine Beziehung zu deinem Sohn? Wenn du dir anfängst, so eine Gedanken zu machen, dann kann ich ja fast schon darüber lachen. Aber manchmal kriegen so nebensächliche Dinge irgendwie so eine massive Bedeutung in unserem Leben. Und das ist so ein Muster so bei mir, wo ich mir das schon angeguckt habe. Da reagiere ich immer stärker, als ich eigentlich will. Und ein zweiter Schritt, den du gehen kannst, ist Masken ablegen. Hoppa, ne? Das ist natürlich jetzt ein Satz. Masken ablegen. Und vielleicht fängt das auch erstmal damit an, dass du ein Bewusstsein entwickeln, dass Masken da sind. Und Masken entstehen ja ganz oft aus einer Art Schutzhaltung, ne? Durch unsere ganzen Erfahrungen im Leben. Und das ist auch verständlich. Die entstehen oft aus Verletzungen, die entstehen oft aus Angst, die entstehen oft aus Ablehnung oder Druck. Und dann fängst du an, eine Maske aufzusetzen und dann war es vielleicht früher ein Schutz. Aber heute ist es ein Gefängnis. Es hält dich irgendwie fest. Und diese Maske, wenn wir uns nochmal bildlich vorstellen, die wir uns irgendwann ansetzen, die verwächst dann so stark mit unserem Gesicht, dass wir irgendwann auch gar nicht mehr merken, wer wir eigentlich sind. Und da spielen wir so lange eine Rolle, dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Und ich spreche viel mit jungen Menschen, und ganz oft die Frage, ich möchte rausfinden, wer ich eigentlich bin. Ich spreche auch mit älteren Menschen, wenn sie dann auch mal dann ehrlich sind. Sie sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe einfach nur gemacht und getan. Das war so. Früher mussten wir, und dann kamen die Kinder und jetzt stehe ich hier und ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Das ist diese Frage nach Identität. Und die stelle ich mir auch immer regelmäßig. Und ich bin froh, dass Gott mich da einfach mehr in den letzten Jahren sehr stark reinführt und mir immer mehr zeigt, wer ich eigentlich bin. Weil du fängst dann irgendwann an, unbewusst eine Rolle zu spielen. Und wenn du aufhörst, eine Rolle zu spielen, die Masken ablegst, dann wächst immer mehr Authentizität. Weil was passiert dann? Weil authentisch werden heißt, dein Herz und dein Verstand, die sind kohärent. Ich erkläre das gleich noch. Das heißt, du fühlst, was du fühlst. Weißt du, manchmal fühlst du und fühlst das trotzdem nicht. Könnt ihr den Gedanken irgendwie greifen? Du hast so Gefühle in dich und du weißt gar nicht in dir und du weißt gar nicht, woher die kommen. Was ist denn das? Oder du denkst dann auch wirklich, was du denkst. Manchmal hast du innerlich, du denkst innerlich, ah, in der Gemeinde, den siehst, denkst, boah, hoffentlich muss ich dem nicht begegnen. Ah, schön, Bruder, schön, dich zu sehen. Schönen guten Morgen. Siehst du? Weißt du, dann bist du innerlich nicht mehr gespalten. Und ich kenne das ganz gut. Man ist schon oft in der Situation innerlich gespalten. Stell dir vor, wir würden immer genauso reagieren, wie wir das fühlen. Ich weiß nicht, ob wir alle noch so heute Morgen hier sitzen würden. Und das ist ganz normal, das ist so menschlich. Und es ist gut, dass wir uns mit dem Thema mal auseinandersetzen. Kohärenz bedeutet, dein Innen und dein Außen passen zusammen. Das heißt, dein inneres Leben stimmt mit deinem äußeren Leben überein. Das heißt, du musst dich nicht mehr verstecken. Du musst dich nicht mehr verstellen. Und im Alten Testament hat das der Psalmist, wo er über Gott geschrieben hat, hat er das ganz gut aufgeschrieben, finde ich. Er sagt, siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Innersten und im Verborgenen lässt du mich Weisheit erkennen. Wenn du wissen willst, wie Gottes Herz tickt, dann so. Gott ist immer an unser Inneren interessiert. Gott ist null beeindruckt davon, wie cool wir eigentlich hier so im Äußeren sind. Gott ist gar nicht beeindruckt davon, ob ich jetzt hier eine gute Predigt im Äußeren mache, wenn das mit meinem Inneren nicht zusammensteht. Wenn ich heute Morgen die krassesten Grundsünden begangen hätte und ein Doppelleben führen würde, wäre alles, was ich hier tue, völlig nichtig, sogar destruktiv. Vor Gott, euch wird das nicht auffallen, ihr kennt mich ja nicht, ihr wisst ja nicht, was ich mache so. Und ihr denkt, wow, so ein cooler Prediger. Und gestern Abend, was habe ich gestern Abend gemacht? Gut, ich war bei Jakob und habe Grillfleisch gegessen. Aber das habe ich vorgestern Abend gemacht. Und bin früh schlafen gegangen, früher als mein Bruder. Weißt du, Gott sucht immer unser Innerstes. Und Wahrheiten und die Wahrheit im Innersten bedeutet wirklich ehrlich sein, nichts verstecken. Und sich selbst vor allen Dingen nichts mehr vormachen. Wir versuchen oft auch mal so uns selbst zu betrügen und sagen, ah, so schlimm ist das nicht. Habe ich heute Schwarzarbeit gemacht? Ah, ist so nicht schlimm. Wenn der Steuerstaat, ne, der ist ja auch nicht so fair zu mir und dies und das. Komm, ach, das war ja nur 50 Euro oder so. Komm, und dann machst du die ganze Zeit nur 50 Euro und irgendwann ist es auch so viel. Und dann fangen wir uns an, Dinge vielleicht auch schön zu reden. Weißt du, wenn wir über Freiheit sprechen, dann beginnt Freiheit da, wo du im Innerlichen ehrlich wirst. Freiheit beginnt nie im Außen, nie im Außen, beginnt immer bei dir im Inneren. Und wenn du da ehrlich wirst, dann brauchst du dich nicht mehr verstecken, dann brauchst du nichts mehr wegdrücken, dann brauchst du nichts mehr überdecken. Und dann kannst du Jesus einladen und sagen, hey, Jesus, zeig mir, was in meinem Leben los ist. Und dann wird er dir immer die Frage stellen, willst du gesund werden? Willst du frei werden? Willst du wirklich Veränderung? Und dann kannst du dich entscheiden. Und dann kannst du auch Schritte gehen. Und es fängt immer mit einem einfachen Schritt an. Und Jesus wird uns nie überfordern. Und er lädt uns ein, wirklich, so wie er Petrus eingeladen hat, auf Wasser zu gehen. Das war schon ein massiver Schritt, ne? Es waren zwei Menschen, die bis jetzt auf Wasser gegangen sind. Und Jesus war ja Gott und Mensch. Und Petrus war nur Mensch. Also war Petrus der einzige reine Mensch, der auf Wasser gegangen ist. Aber weil er bereit war. Weil Jesus hat ihn gerufen und er ist dann gegangen. Und Freiheit ist oft ein Prozess. Weißt du, Gott arbeitet nicht unbedingt immer nur in Momenten. Ich habe auch erlebt, dass Gott spontan Heilungen macht. Ich habe auch erlebt, dass er mir manchmal auch ein Problem sofort genommen hat. Aber der überwiegende Teil war immer ein Weg. Und ich habe das immer sehr wertvoll empfunden. Wertvoll heißt nicht schmerzfrei. Wertvoll heißt nicht leicht. Wenn du einen Marathon läufst, dann ist das vielleicht auch wertvoll für eine sportliche Leistung. Aber das ist nicht immer schön. Das ist nicht immer schmerzfrei. Und genauso ist dieser innere Prozess in die Freiheit. Könnt ihr greifen? Ich würde dich mal einladen zu einer Aktion jetzt. Wir werden so ein bisschen am Piano begleitet und ich möchte euch einfach uns allen einfach eine Zeit der Reflexion geben. Du kannst die Augen schließen, musst es nicht. Du kannst sitzen bleiben, kannst aufstehen, wie du es möchtest. Und ich werde dir einfach ein paar Fragen sprechen und ich werde Fragen stellen. Und du kannst mit Gott, du kannst diesen Moment für dich persönlich nutzen, um ins, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Ignoriere, was links und rechts, vorne und hinten ist, sondern du hast die Möglichkeit, einfach jetzt nach innen zu gucken und ja, einfach den Heiligen Geist einfach auch bitten, dass er dir Dinge offenbart über dich. Und dann werde ich zum Schluss für dich noch beten. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch gar keine Beziehung für Gott, ich habe noch gar nicht mit diese Errettung, von der du gesprochen hast, noch gar nicht in Anspruch genommen, dann darfst du diese Entscheidung auch in dieser Zeit treffen. Und diese Entscheidung, das ist kein spektakuläres Ding, was du da treffen musst. Diese Entscheidung ist einfach, wenn du erkannt hast, dass du Jesus brauchst in deinem Leben, dann sprich einfach das Gebet, sag Jesus, hier bin ich und ich möchte, dass du mein Herr und mein Retter und mein Heiland wirst. Amen. Und dann bist du gerettet. Und dann wäre es sehr cool, wenn du auf jemanden hier aus der Gemeinde zukommst und ihm das einfach mitteilst oder zum Gebetsteam gibst. Und wenn du hier gar keinen kennst, dann kennst du den Micha hier von vorne, der hier die Leute begrüßt hat heute. Kannst zu ihm hingehen und sagen, ich habe diese Entscheidung für Jesus heute getroffen. Weil das ist nämlich, was Jesus möchte. Auch wenn wir Sonntag zusammenkommen. Jesus möchte, dass wir immer eine Entscheidung treffen. So oder so in unserem Leben. Und die Bibel sagt auch ganz klar, sein Wort kommt niemals leer zurück. Wenn wir sein Wort lernen, das verpufft nicht. Und die Frage ist nur, willst du Veränderung? Willst du das an dich ranlassen? Und dann darfst du diese Entscheidung treffen, okay? Lass uns in diese Reflexionszeit gehen. Wenn du magst, richte dir das ein, wie du das möchtest. Unser Mann in der Geschichte war 38 Jahre krank. Er steckte 38 Jahre fest und Jesus ist genau zu diesem Mann gegangen. Und vielleicht sitzt du heute hier und hast festgestellt, das sieht bei mir eigentlich innerlich ganz anders aus, als man denkt. Dann sieht Jesus dich und er hat dich schon gesehen. Und ich weiß nicht, was bei dir so los ist, aber vielleicht bist du müde. Vielleicht bist du überfordert. Vielleicht bist du innerlich gefangen in Muster, in Prägungen, in Verletzungen. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass Jesus heute hier ist, um dich persönlich freizusetzen. Und wenn du magst, dann stell dir die Fragen und sagst, Jesus, wo bin ich nicht frei? Jesus, wo bin ich gefangen? Jesus, wo reagiere ich immer wieder gleich? Und ich verurteile mich vielleicht dafür. Und ich bin jedes Mal ja, einfach traurig, frustriert. Und Jesus, wo bin ich innerlich müde geworden? Zeig mir einfach die Bereiche in meinem Leben und ich möchte, dass mein Innerstes nach außen wächst. Ich möchte im Inneren frei werden. Und wenn du Situationen vor Augen hast, dann kannst du Jesus genau in diesen Bereich einladen und sagen, Jesus, du siehst mein Innerstes. Jesus, du siehst, wo ich feststecke. Und dann kannst du jetzt mit mir zusammen beten und sagen, Jesus, komm mit deinem Frieden. Jesus, komm mit deiner Wahrheit und vor allen Dingen, Jesus, komm mit deiner Freiheit. Und ich bete, dort, wo Unruhe ist, soll er Ruhe reinbringen. Dort, wo Druck ist, bring Freiheit rein. Und dort, wo Chaos ist, dort bring Klarheit rein. Und ich bete, dass sich im Namen von Jesus jetzt Druck löst, dass sich im Namen von Jesus Angst auflöst. Und ich bete, dass im Namen von Jesus sein Frieden, sein Shalom, sein ganzheitlicher Frieden für Körper, Seele und Geist in dein Leben kommt. Und wenn das auch dein Gebet ist, dann sag mit mir zusammen: Amen. Amen.